Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 23. Heute beleuchten wir, wie viel Segen die additive Fertigung in der Medizintechnik und damit für Patienten stiften kann. Wir werden uns beispielsweise erläutern lassen, wie ein gedrucktes Kniegelenk oder auch ein Hüftgelenk dann Alarm schlagen kann, sobald es im Patienten zu Entzündungsreaktionen kommt. Ein weiteres Beispiel sind hochbelastbare, aber auch zugleich sehr leichte Schädelimplantate. Kenner ahnen es schon, hier spielt die Integration von Fasern eine gewichtige Rolle. Aber mehr will ich erstmal noch gar nicht verraten, denn die Details können unsere beiden Gäste sowieso viel besser erklären. Ich freue mich wirklich sehr, so viel geballte wissenschaftliche Kompetenz-Prominenz begrüßen zu dürfen. Auch, liebe Hörer, weil es erst gut 24 Stunden her ist, dass ich bei den beiden vorsichtig angefragt habe, ob wir gegebenenfalls eventuell irgendwann mal zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen können. Und schon jetzt sind sie uns zugeschaltet, nämlich auf der einen Seite Professor Christoph Lyons, Leiter des Fraunhofer Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden, sowie Professor Lothar Kroll, wissenschaftlicher Direktor für Leichtbau und Textiltechnologien am Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Chemnitz. Hallo zusammen, bitte stellen
hallo,
sich beide.
Hallo, schönen guten Tag.
Bitte stellen sich beide selbst kurz vor und die Betonung liegt hier auf kurz, weil würden wir hier die gesamte Liste Ihrer Zuständigkeiten und wissenschaftlichen Auszeichnungen ausbreiten, blieb uns keine Zeit mehr für das eigentliche Thema. Deshalb kurze Vorstellung, den Anfang macht nach alphabetischer Order der Herr Professor Kroll.
Ja, schönen Dank, Herr Asche, für die Einführung. Mein Name ist Lothar Kroll, wie bereits erwähnt, und bin Institutsdirektor hier am Institut für Strukturleichtbau und gleichzeitig wissenschaftlicher Direktor der Hauptabteilung Leichtbau am Institut IWU, Fraunhofer Institut IWU.
Was genau machen Sie am IWU?
Gut, da vielleicht ganz speziell zu der Thematik 3D-Druckverfahren, weil das ist die Technologie der Zukunft aus meiner Sicht für Leichtbauanwendungen. Und am IWU befassen wir uns vornehmlich mit Druck, mit 3D-Druck von Kunststoffbauteilen und an der TU Chemnitz vornehmlich mit 3D-Druck von Metallbauteilen.
Dann Herr Professor Lyons, wenn Sie sich bitte auch kurz noch selbst vorstellen.
Ja, vielen Dank, Herr Asche. Zunächst mal möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Christoph Lyons. Ich bin Direktor des Instituts für Werkstoffwissenschaft an der Technischen Universität Dresden und Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik, kurz IWS, ebenfalls in Dresden. Meine Forschungsschwerpunkte sind, Sie ahnen es, wenn Sie auf die Namen der Bezeichnung oder wenn Sie auf die Bezeichnung schauen, sind die Werkstoffe. Die Strahltechnik bezieht sich auf den Laserstrahl. Wir benutzen den Laserstrahl als Werkzeug, um Materialien mit dem Laserstrahl zu bearbeiten.
Okay, dann steigen wir ein. Die erste Frage, die ich mir stelle, die sich vielleicht alle stellen, was führt Sie beide zusammen? Sie sitzen, wie gesagt, nicht in den gleichen Fraunhofer-Instituten, der eine in Dresden, der andere in Chemnitz. Woher kommt die Kooperation? Warum?
Ja, die Kooperation, die hat sich schon vor mehreren Jahren entwickelt, weil eben Kollege Lyons ja auf dem gleichen Gebiet arbeitet, aber die Werkstoffe auch stark von der Grundlagen erforscht. Wir sind in den Bauteilen, bei den Leichtbaustrukturen, aber da gibt es eine riesen Schnittmenge, wo man sich zusammentun kann, um einen Mehrwert schaffen. Und da waren dann die ersten Gespräche, was könnte man gemeinsam machen. Und wir sind ja im Osten von Deutschland. Da haben wir gesagt, das müsste man noch ein bisschen größer aufziehen, international, weil das schafft ja auch wieder Mehrwert, je mehr verschiedene Akteure dabei sind, die komplementär sich ergänzen, desto, sag ich mal, mehr kann man in Richtung Technologiefortschritt machen. Und hier durch die Beziehungen auch nach Breslau, wo auch Experten in Richtung 3D-Druck sind, haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, wo wäre noch ein besonderer Mehrwert zu erreichen. Und das war eben die additive Fertigung in Richtung Medizintechnik und Gesundheit. Und dann hat man ja wie eine Analyse durchgeführt und nach Themen gesucht, die eben den Mehrwert erzeugen von der Zusammenarbeit. So sind wir auch zu der Überschrift dann von dem internationalen Leistungszentrum gekommen.
Wie lautet diese Überschrift?
Das ist ja dann additive Fertigung, additive Manufacturing
für additive Medizin und Gesundheit. Additive Technologien, Lothar, für Medizin und Gesundheit und ist Gesundheit. Der Titel, genau. Die Abkürzung ATEM, wie der Atem, den wir...
Genau, das widerspiegelt, ne? Mhm.
Genau. Schöne Abkürzung, passende Abkürzung. Dann werden wir konkreter. Lassen Sie uns mal ein paar Einzelprojekte beleuchten, die Sie jetzt schon, das Atem-Zentrum ist ja jetzt gerade erst ins Leben gerufen. Sie haben aber schon ein paar Einzelprojekte in der Pipeline. Besonders spannend finde ich die eingangs erwähnten Prothesen, Hüfte, Knie, was auch immer, die Alarm schlagen, sobald es zu Entzündungsreaktionen im Körper des Patienten kommen. Erklären Sie uns bitte, wie funktioniert das Ganze?
Ja, das Christoph, würdest du das übernehmen?
Das kann ich sehr gerne übernehmen. Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich vorwegnehmend noch zwei Worte zu diesem Konstrukt eines Leistungszentrums sagen, Herr Asche.
Gerne.
Ein Leistungszentrum ist eine von der Fraunhofer Gesellschaft in München, von unserem Präsidenten speziell, neu ins Leben gerufene Konstruktion, die im Wesentlichen eine Projektkonstellation, wenn Sie so wollen, die im Wesentlichen darauf abzielt, den Transfer zu pushen, den Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen aus Forschungsinstituten der Fraunhofer Gesellschaft in die Wirtschaft hinein. Das ist ein ganz wesentliches Ziel dieser Leistungszentren. Dazu gibt es inzwischen 16 nationale Leistungszentren und bislang neu gegründet 2 internationale Leistungszentren. Eines davon ist eben ATEM, das Zentrum für additive Technologien für Medizin und Gesundheit. Jetzt haben Sie gerade gefragt, was beinhaltet eines der Leuchtturmprojekte, die jetzt begonnen werden, zu den Implantaten, die bei Entzündungsreaktionen, wenn diese Implantate im Menschen eingepflanzt sind, im Menschen eingesetzt werden, reagieren können, beziehungsweise diese Entzündungsreaktionen anzeigen können. Nun, der Hintergrund ist natürlich ganz klar der, das Einsetzen von Implantaten ist eine vergleichsweise schwere Operation. Wenn Sie also an Hüftgelenkimplantate oder an Knieimplantate denken, dann ist das eine recht schwere, umfangreiche Operation. Und nicht selten kommt es eben im Nachgang zu dieser Operation zu Abstoßungsreaktionen des Körpers gegenüber diesen Fremdkörpern im menschlichen Organismus. Und diese Abstoßungsreaktionen sind eben oftmals auf Entzündungen zurückzuführen. Diese frühzeitig zu erkennen und dann möglicherweise mit geeigneten medikamentösen Behandlungen zu bekämpfen, das ist letztlich das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Und dazu brauchen wir jetzt ein Erkennungssystem, ein Frühwarnsystem, was wir sozusagen auf die Implantate draufsetzen. Und das können wir heute mit entsprechender Sensorik erreichen. Und diese Sensorik wird dann auf die Implantate quasi aufgedruckt oder in die Implantate eingedruckt.
Okay. Aus welchem Material bestehen denn die Implantate?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, welchen Anwendungsbereich wir betrachten. Bleiben wir bei dem Hüftgelenkimplantat. Das wird klassischerweise aus Titanlegierungen hergestellt, die eine hohe Biokompatibilität aufweisen. Das heißt also, die sehr körperverträglich sind. Und Titan ist vielleicht dem einen oder anderen aus der Luft- und Raumfahrt als sehr leichtes Metall bekannt. Titan hat aber darüber hinaus noch den großen Vorteil, dass gerade für die Applikation in Hüftgelenken oder als Hüftgelenkersatz die Kompatibilität auch mit dem Knochen, die mechanische Kompatibilität, also die Passfähigkeit hinsichtlich der Eigenschaften mit dem Knochen sehr, sehr gut ist.
Wenn es Titan ist, dann wird das Druckverfahren das Laser Powder Bed Fusion Verfahren sein, nehme ich an.
Sowohl das Laser Powder Bed Fusion Verfahren wird eingesetzt, als auch das Elektronenstrahlschmelzen. Mhm. Titan ist ja ein Metall, was sehr sauerstoffaffin ist. Das heißt also, es greift sich gerne den Sauerstoff aus der Umgebungsluft zum Beispiel heraus. Und dieser Sauerstoff verändert dann die mechanischen Eigenschaften des Titans. Das ist unkontrolliert natürlich unerwünscht, sodass man auch sehr gerne im Vakuum arbeitet. Und dabei empfiehlt sich dann das Elektronenstrahlschmelzverfahren, was ja bekanntermaßen im Vakuum funktioniert und betrieben wird.
Ganz genau. Es stellt sich nur die Frage, welche Art von Sensorik bauen Sie ein? Wie bauen Sie die ein? Und vor allen Dingen, wann bauen Sie die ein?
Ja, die es gibt unterschiedlichste Sensoren, die hier in Frage kommen. Im einfachsten Fall können Temperatur- oder Drucksensoren eingebaut werden. Bei einem Drucksensor wird man sicherlich keine Entzündung erkennen können. Dort wird man eher dann Überlastungen eines Implantates detektieren können. Aber schon bei einem Temperatursensor kann man also Rückschlüsse auf eine mögliche Entzündungsreaktion nahe des Implantates schließen. Aber im Wesentlichen werden hier dann Sensoren eingesetzt, die elektrochemische Vorgänge im Körper analysieren oder aber auch Oberflächenplasmonensensoren, das heißt also Sensoren, die auf der Basis von Oberflächenschwingungen funktionieren und darüber dann entsprechend Biomarker, also Anzeichen für oder Indikatoren für Entzündungen detektieren können.
Okay.
Die Frage, ob die aufgebracht werden oder
genau.
ob eingebracht werden, hat sie noch gestellt.
Richtig.
Darauf würde
Richtig.
Ich gerne eingehen wollen. Also im einfachsten Fall werden die aufgebracht, diese genau. Sensoren. Das kann man sich sehr simpel vorstellen, dass sie im Nachgang aufgeklebt werden. Das ist natürlich keine wirklich dauerhafte und gute Lösung, denn wir befinden uns ja im menschlichen Körper, da sind Flüssigkeiten vorhanden. Das heißt, da kann es zu Wechselwirkungsreaktionen kommen. Deshalb ist unser Ansatz eigentlich der, dass wir diese Sensoren im Nachgang, nach der Fertigung des Bauteils, aufdrucken. Also auch wiederum mit einem 3D-Druckverfahren, aber jetzt filigraner und eher flächig gedruckt dann die Sensorik aufbringen. Die Königsdisziplin ist dann das Integrieren der Sensorik in das Bauteil. Das heißt also, während des Druckvorgangs wird dann die Sensorik eingebracht.
Und das Aufdrucken, das passiert mit Kunststoff oder wieder mit Metall?
Sowohl als auch. Sie müssen zunächst mal, damit der Sensor funktioniert, auf das metallische Implantat, also auf das Titanbauteil, eine Isolationsschicht, eine Isolatorschicht aufdrucken. Das ist in der Regel eine Keramik oder könnte auch ein nicht leitendes Polymer sein. Und darauf werden dann metallische Leiterbahnen aufgedruckt und möglicherweise noch elektronische Bauteile integriert.
Das klingt sehr komplex. Mit welchem Drucker machen Sie das? Sie legen ein Titanbauteil, was schwierig geformt ist, ist kein Quader, den man einfach reinlegen kann, sondern ein schwierig geformtes Bauteil in einen anderen Drucker, der das Ganze dann mit Keramik und Leiterbahnen gleichzeitig beschichten kann, beziehungsweise aufdrucken kann.
Ja, also nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Nee, also erst die Keramiklage und dann die metallischen Lagen, ganz genau. Ja, das Drucksystem, was wir hierbei verwenden, ist das Pastendrucken oder Dispenserdrucken. Das heißt, wir haben eine pastöse Masse, in die sich also recht leicht mit nadelförmigen Applikatoren auf der Oberfläche ablegen lässt. Und diese pastöse Masse wird dann anschließend in einem nachfolgenden Wärmebehandlungsschritt von den Bindemitteln befreit, sodass am Ende dann tatsächlich die Funktionsschicht bzw. das Funktionsteil, also die Keramik bzw. das Metall, die metallischen Lagen übrig bleiben.
Ich nehme an, es wird nicht nur entbindert, sondern auch anschließend gesintert, oder?
Ja, gesintert, zumindest angesintert. Und das ist sicherlich eine der größeren Herausforderungen. Denn beim Sintern müssen relativ hohe Temperaturen verwendet werden.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Da braucht man hohe Temperaturen. Die hohen Temperaturen können dann aber gleichzeitig natürlich Schäden verursachen am Titanbauteil. Deshalb sind wir bemüht, diesen Sintervorgang so kurz wie möglich zu halten. Und da hilft uns natürlich unser Werkzeug, der Laserstrahl, sehr gut, den wir hervorragend fokussieren können, auch auf filigrane Leiterbahnen direkt ausrichten können und dort dann mit einigen wenigen Laserschüssen sozusagen die Oberfläche dort, wo sie gesintert werden muss, auch tatsächlich wärmebehandeln bzw. sintern können. Okay, und dann geht sehr wenig Wärme in das Bauteil selbst hinein und damit vermeiden wir die Schädigung des Implantats.
Okay, jetzt stellt sich die Frage, jetzt ist der Sensor auf der künstlichen Hüfte. Die künstliche Hüfte ist im Patienten, nur sie wird ja jetzt nicht laut piepen, wenn es zu einer Entzündungsreaktion kommt. Wie schlägt sie denn Alarm?
Also sie kann dadurch Alarm schlagen, dass der Sensor natürlich gleichzeitig auch ein Sender ist. Ja, das heißt also, wir können die Sensorsignale auslesen. Das kann man sich so vorstellen, dass man eine Art kleinen Scanner oder ein kleines Gerät hat, vielleicht wie beim Ultraschall beim Arzt. Das kennen wir ja vielleicht auch. Da jemand, der schon mal eine Ultraschalluntersuchung gemacht hat, da wird so eine Sonotrode auf den Körper aufgelegt. Das heißt also, wir hätten hier die Möglichkeit, durch einen Empfänger, der außerhalb des Körpers funktioniert, entsprechende Signale, die der Sensor aussendet, dann tatsächlich zu empfangen. Und das würde dann der Arzt eben entsprechend deuten können und würde daraus dann Rückschlüsse ziehen können auf den Zustand des Implantats, ob sich um das Implantat herum eine Entzündung gebildet hat oder ob eben alles noch in Ordnung ist.
Okay. Auf Basis welcher Daten wird denn das Implantat entwickelt? Wird da vorher ein MRT gemacht und daraus dann CAD-Daten extrahiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also das ist natürlich einer der großen Vorzüge der additiven Fertigung, dass wir 3D-Daten, die beispielsweise durchs MRT oder durch eine Computertomographie aufgenommen werden können, dann mit entsprechenden Umwandlungsalgorithmen natürlich in maschinenlesbare und druckerlesbare Daten umwandeln können, sodass wir dann aus den Patientendaten direkt auch das Bauteil konstruieren können. Bei Dentalanwendungen, also Anwendungen im Mund beispielsweise, dort kann man auch ganz einfache Dental-3D-Scanner verwenden, mit denen man dann die Mundhöhle des Patienten scannt. Da braucht man dann nicht den Aufwand eines MRT oder eines Computertomographen zu betreiben, sondern da kann man mit einem ganz einfachen 3D-Scanner vorgehen und diesen dann nutzen, um die Kieferhöhle oder den Kiefer so des Patienten zu vermessen.
Okay, letzte Frage zu den smarten Prothesen. Was schätzen Sie, wann werden die ersten tatsächlich implantiert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine schwer zu beantwortende Frage, denn im Bereich der Medizintechnik gibt es, und da muss ich sagen, Gott sei Dank, sehr strenge Vorschriften, denn alles das, was in den menschlichen Körper eingebracht wird, das muss natürlich auf, gestatten Sie den Vergleich, auf Herz und Nieren geprüft werden an dieser Stelle. Das heißt, hier gibt es sehr, sehr strenge Zulassungsvoraussetzungen und das Ende der Entwicklung ist der Beginn des Zulassungsprozesses. Also wenn wir technisch die Entwicklung ausgereift haben und ausgereizt haben, die Entwicklungsschritte ausgereizt haben, dann beginnt der schwierige und zeitaufwendige Zulassungsprozess. Das heißt, wir rechnen damit, dass die ersten Implantate dieser Art die einfacheren, vielleicht mit einer einfacheren Sensorik, vielleicht in 3 bis 5 Jahren verfügbar sein werden. Die komplexeren Systeme dann wahrscheinlich eher so in 5 bis 7 Jahren. Also ein relativ langer Zeitraum. Aber wie lautet die erste Regel der Fertigungstechnik? Wer nicht anfängt, wird auch nie fertig. Das heißt, also, wenn wir jetzt anfangen, dann haben wir vielleicht in 3 bis 7 Jahren dann entsprechend intelligente Implantate.
Sehr spannende Geschichte, spannendes Projekt. Trotzdem, die Zeit läuft. Wir müssen übergehen zum nächsten Projekt. Wir bleiben im Menschen. Wir gehen über zu den Schädelimplantaten, die ich eingangs erwähnt habe. Erste Frage, wer braucht sowas? Unter welchen Umständen, wann?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Erkrankungen, wo dann der Hirndruck unerträglich ist und dann wird zu Druckentlastung ein Teil des Schädels entnommen. Mhm. Das ist, sag ich mal, eine Anwendung, aber auch bei Fraktur oder, sag ich mal, der Knochen, der Schädelknochen nicht mehr zu retten ist, dann müssen Schädelimplantate eingesetzt werden. Und da bietet sich auch eben das 3D-Druckverfahren an, weil, sag ich mal, dass diese Option hat, diese flexible Option zur Anpassung an patientenspezifische Geometrien. Das ist, glaube ich, der große Vorteil überhaupt von 3D-Druckverfahren und gerade in der Medizintechnik oder Gesundheit. Der Mensch, der ist, sag ich mal, unterschiedlich gebaut, gibt's Konturen von Implantaten und da kann man nicht von der Stange greifen und irgendwelche mechanische Bearbeitungen vielleicht nachgeschaltet ansetzen, kann man schon, aber das dauert und man möchte das ja, sag mal, ganz schnell einsetzen und ganz schnell dann auch die Operation fertigstellen.
Klar. Wenn jetzt ein Teil des Schädels ersetzt werden muss, wie wurde das in Zeiten vor dem 3D-Druck gelöst und wie lösen Sie es aktuell?
Na, vor 3D-Druck, da wurden dann genommte zum Teil Reihen genommen. Das ist auch so bei Hüftgelenken noch heute. Da gibt es verschiedene Kategorien und Standards. Aber wenn dann jemand, was weiß ich, eine Schiffstellung hat und man eine Sonderprothese oder sonderpraktisch Implantat benötigt, dann musste man Sonderanfertigungen mit großem Zeitaufwand einrechnen. Mhm. Und ja, das verursachte nicht nur Folgekosten. Und dann warteten die Patienten auch sehr lange, bis irgendwas passiert ist. Und da ist man jetzt mit dieser flexiblen Prozess des 3D-Druckens viel effektiver und effizienter bei der Bewältigung der Probleme dabei. Jetzt zurzeit werden Titanimplantate eingesetzt und das ist, genau, wo wir jetzt auch dran arbeiten, weil der biokompatible PIC-Kunststoff sich besser dazu eignet. Mhm. Und den möchten wir einsetzen, wo man eben auch mittels, wie vorher schon erwähnt, MRT oder CT die Geometrie gleich abgreifen kann und dann im 3D-Druckverfahren das Implantat herstellen kann.
Okay, jetzt ist PEEK ja ein Hochleistungskunststoff, aber ich denke, für so eine sensible Stelle wie den Schädel ist es noch nicht fest genug. Ich habe jetzt einfach anfangs mal unterstellt, ich gehe davon aus, Sie integrieren Fasern, oder?
Ja, da kann man auch hier mit Fasern arbeiten, mit Kurz, also grundsätzlich wird unterschieden zwischen Kurzfasern, Langfasern und Endlosfasern. Mhm. Endlosfasern, die bringen ja in die Faserrichtung, das muss man dazu sagen, die höchste Festigkeit und Steifigkeit. Mhm. Das kann man auch optimieren oder muss man optimieren, je nachdem, wo das Implantat eingesetzt wird und welche Kraftflüsse auch abzubilden sind. Da können wir uns hier auch was abschauen von dem Lehrmeister Natu. Also die Natu macht uns vor, dass dort die höchste Festigkeit und Steifigkeit eingestellt wird von der Orientierung der Fasern, wo die auch benötigt wird. Mhm. Und dementsprechend können wir uns da auch an solchen Bauteilen der Natur orientieren und die Fasern eben entlang dieser Kraftschlüsse anordnen. Derartige Technologien sind erstmal am Anfang des Entwicklungsstadiums, aber es gibt durchaus schon Prozesse, die das abbilden. Einfach geht es mit Kurzfaserverstärkung, weil das kennt man von der Kunststoffindustrie. Mhm. Langfaser, da muss man schon bestimmte Regeln beachten. Ja, und Endlosfaser, da muss man die Kraftflüsse eben entsprechend ermitteln, ausrechnen. Man hat dann gleich mit einem Anisotropie-Werkstoff zu tun, der viel komplexer in der Handhabung ist, weil man viele unabhängige Werkstoffkennwerte zur Auslegung benötigt, im schlimmsten Fall 9 Kennwerte. Und wenn Sie denken an Isotopenwerkstoff wie Metall, da hat man nur 2 unabhängige Kennwerte. Da sieht man, was das gleich mit sich bringt, alleine von den Grundkennwerten.
Klar. Wie komplex es ist, Endlosfasern in Bauteile zu integrieren, das wissen unsere regelmäßigen Hörer. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge es war. Da hatten wir das Glück, dass uns jemand von Markforged erklärt hat, vom Unternehmen Markforged, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und hat aber auch offen erklärt, wo da die Probleme sind. Mhm. Zurück zu Ihrem Verfahren. Was wird denn bei Ihnen integriert? Kurzfasern, Langfasern oder Endlosfasern?
Also wir arbeiten mit allen 3 Typen. Lang- und Endlosfasern, wo, wie bereits erwähnt, die Endlosfasern, das ist so, sag ich mal, die Königsdisziplin.
Genau.
Das ist ja, wo man die höchste Leistung erreichen möchte oder die höchste Leistungsdichte. Was man allerdings auch dazu sagen muss, dass das alles auch unter den Kosten zu betrachten ist. Ne? Mhm. Man sollte nicht mit Kanonen auf die Spatzen schießen. Und das ist wieder abhängig von dem Implantat selbst. Man weiß, dass die Medizintechnik immer sehr teuer ist und dass da sehr hohe Gewinnmargen auch drin sind, weil alles eben auch stimmen muss, weil das auch dann sehr lange im Körper zum Teil bleibt. Mhm. Deshalb die Kosten sind auch immer zu betrachten. Und aus diesem Grund haben wir auch ein neues Verfahren entwickelt. Das ist der schnellste Drucker jetzt, der den Rekord noch hält. Das ist eine Art umgekehrter Drucker, wo der Tisch bewegt wird. Und okay. die Düse, das ist ein Extrusionsdüse, mhm. sodass wir dort auch mit Granulat arbeiten können, mit dem klassischen Granulat. Da erreichen wir sagenhafte Faktoren in Preisreduzierung von Material bis zum Faktor sogar 200, weil man nicht wie bei FDM diese
Stützstrukturen braucht man nicht
benötigt, die sehr teuer mhm. sind. Und dazu durch die schnelle Bewegung von dem Tisch, den man mit einem Hexapod steuert, sind wir 8-mal schneller als die konventionellen Drucker. Das Verfahren wurde vor 2 Jahren auf der Hannover Messe mhm. vorgestellt. Und das sind wir jetzt gerade dabei, auch solche neue Verfahren dann für das Atem einzusetzen.
Und ist dann in dem extrudierten Kunststoffstrang, sind da dann Fasern drin, Kurzfasern, oder ist da drin eine Langfaser?
Genau, das muss man sich vorstellen wie beim Spritzguss, mhm. sag ich mal, oder Extrusion. Da arbeitet man typischerweise mit Kurz- und Langfasern. Die Anteile, das ist immer so eine Gratwanderung, die dürfen nicht zu hoch sein, weil sonst kann man das Material nicht austragen. Das sind sehr viele Stellschrauben, sag ich mal, von der Einstellung von den Prozessfenstern. Aber je höher ich den Volumenanteil, den ich ja haben möchte, hochdrehe, desto kleiner wird dieses Prozessfenster und irgendwann mal funktioniert das, wird der Prozess instabil. Das ist immer so ein Wunschdenken, aber man kann nicht unendlich den Volumengehalt hochdrehen.
Ja.
Wenn man dann aber diesen nimmt, wo man dann gleichzeitig noch, wie sag ich mal, bei der Pultrusion Faserstränge gesamt endlos einbringt in die Masse, da hat man dann in diese Richtung noch, wie gesagt, eben die höchste Festigkeit und Steifigkeit. Aber man kann mit so einem Pultrusionskopf eben die klassischen Materialien verarbeiten, was man auch in der Pultrusionstechnik oder im Spritzguss verarbeitet.
Wie groß ist Ihr Faseranteil im fertigen Bauteil?
Ja, wir kommen an so 30, 40% testen wir jetzt, aber da haben wir einige Rückschläge mitzunehmen. Man kann auch durch gewisse Prozesssteuerung die Kurz- und Langfaser auch in bestimmte Richtungen ablegen. Dann erhöhen wir im Vergleich, sag ich mal, zum nicht verstärkten Kunststoff die Festigkeit bei 30%, kommen wir dann schon auf zweifache Festigkeit. Und das ist ja auch schon ein ordentlicher Schritt zur Steigerung der Festigkeit und Steifigkeit. Ne?
Sie hatten eingangs erwähnt, dass Sie den Geschwindigkeitsrekord halten. Wie groß ist denn die Aufbaurate? Wissen Sie das?
Oh, da müsste ich selbst jetzt nachschauen.
Kein Problem.
Da bin ich überfragt. Aber zu den klassischen Verfahren, was wir jetzt so verglichen haben, da sind wir eben achtmal schneller jetzt mit dem Prototypen, den wir vorgestellt haben. Und jetzt versuchen wir das, den ganzen Prozess zu industrialisieren. Das ist, hat sich auch eine kleine Firma hier ausgegründet vom Fraunhofer IWU, eben in Kombination mit der Firma von dem Hexapod. Ne?
Okay, Sie sagen achtmal schneller als konventionelle Verfahren, das heißt achtmal schneller als Schmelzschichtverfahren.
Ja, genau.
Okay, gut, das dazu. Diesen Drucker muss ich mir, glaube ich, nochmal genauer angucken.
Finden Sie unter SEAM, heißt das, ne? S-E-A-M.
Ah, okay, prima. Auch ein guter Hinweis an die Hörer. Die Zeit läuft uns so ein bisschen weg. Wir haben noch ein weiteres Projekt, das ich gerne mit Ihnen näher beleuchten möchte, obwohl das Atomzentrum, wann ist es gegründet? April? Sagen Sie mir gerade? Ist noch relativ jung?
Im April, genau. Es ist einige Monate erst alt.
Genau. Und trotzdem gibt es schon solche Leuchtturmprojekte. Ein weiteres sind Labs on a Chip, habe ich gelesen. Erklären Sie uns bitte erstmal, was ist ein Lab on a Chip?
Ja, das würde ich gerne übernehmen, weil das Aktivitäten sind, die wir beim Fraunhofer IWS natürlich schon seit einiger Zeit auch vorantreiben und die wir jetzt in dem Atem weiter entwickeln wollen. Stellen Sie sich bitte vor, liebe Hörerinnen und Hörer, ein biochemisches Labor in Postkartengröße. Das ist vielleicht die plakativste Beschreibung eines Lab on a Chip. Was verbirgt sich dahinter? Wir haben eine Kunststoffplatte, wie gesagt, in Postkartengröße. In diese Kunststoffplatte sind Kammern eingebaut. In diese Kammern können wir Zellkulturen einbringen, zum Beispiel Zellkulturen aus dem menschlichen Körper tatsächlich, Leberzellen oder Zellen aus dem Magen oder Zellen aus der Niere. Und diese Zellkulturen werden versorgt mit entweder richtigem menschlichen Blut oder künstlichem Blut. Dieses Blut wird natürlich nicht nur den Zellen einfach so angeboten, sondern wie es sich für einen richtigen Organismus handelt, wird dieses Blut gepumpt mit kleinen Mikropumpen durch diesen Blutkreislauf, wird praktisch der menschliche Blutkreislauf simuliert. Und jetzt sind wir in der Lage, diesem technischen System, was menschliche Organe, wie gesagt die Leber oder den Magen oder auch die Niere simulieren kann, entweder einzeln oder in Kombination, dann sprechen wir von den sogenannten Multi-Organ-Chips, diesen Organen können wir jetzt Medikamente zuführen, um zu überprüfen, welche Wirksamkeit diese Medikamente besitzen. Wir können darüber hinaus diese Systeme natürlich einerseits in der medizinischen Forschung anwenden. Wir können sie darüber hinaus dafür nutzen, dass wir individuelle auf den jeweiligen Patienten auf der Basis seiner jeweils Stammzellen abgepassten Medikamentenmischungen testen. Das heißt also, wir sind in der Lage, Medikamente auszuprobieren, und zwar außerhalb des Patienten, um sicherzustellen, dass ein Medikamentencocktail, so nenne ich das jetzt mal flapsig, auch tatsächlich wirksam ist und beim Patienten die entsprechend gewünschte Wirkung zeigt.
Okay, wobei der Begriff, die Technologie Lab on a Chip, ist doch, glaube ich, schon älter. Habe ich jedenfalls schon öfter gehört, viel von gelesen. Das gab es, glaube ich, auch schon vor dem 3D-Druck. Wozu braucht es jetzt den 3D-Druck?
Ja, Lab on a Chip ist tatsächlich eine gut bekannte Technologie. Ich hatte gerade beschrieben, wie so ein Lab on a Chip aufgebaut ist, also mit Kammern, mit Kanälen, mit kleinen Pumpen, die integriert werden. Die klassische Herstellungsform ist ein Laminierverfahren. Das heißt also, man hat Kunststofffolien, die man entsprechend zuschneidet und dann Folie auf Folie aufbringt, um dann diese entsprechenden Kammern bzw. die Kanäle zu generieren in diesem Kunststoffteil. Der Nachteil dabei ist, es ist relativ unflexibel. Komplexe Formen, komplexe Innenstrukturen lassen sich nur schwer herstellen. Und auch hier, ähnlich wie bei den Implantaten, sind die Anforderungen gewachsen an diese Lab-on-a-Chip-Systeme, sodass wir hier in einer Kombination bei den neuen Systemen, die wir im Rahmen von Atem entwickeln, mit einer Kombination aus Laminierverfahren, Laminiertechnologie, additiver Fertigung und der Möglichkeit, Halbleitertechnologien in diese Chips mit zu integrieren, arbeiten und damit eine ganz neue Qualität von Lab-on-a-Chip-Systemen entwickeln können, die gleichzeitig viel mehr Informationen abgeben können, als wir das von konventionellen Lab-on-a-Chip-Systemen gewohnt sind. Das heißt also, hier braucht man sehr geringe Flüssigkeitsmengen, sehr geringe Blutmengen, wenn Sie so wollen. Denken Sie an kleine Patienten, Säuglinge, Babys, die natürlich keinen halben Liter Blut abgeben können, sondern wo man vielleicht wenige Milliliter Blut zur Verfügung hat, um solche Tests, solche Untersuchungen dann durchführen zu können. Und je mehr Funktionalität man in ein solches Laborsystem auf einem Chip integrieren kann, umso schneller ist man natürlich am Untersuchungsziel angelangt.
Okay, spannend finde ich die Halbleiterintegration. Schildern Sie bitte in aller Kürze, in aller möglichen Kürze den Druckprozess. Wie kommen die Halbleiter in das Lab?
Ja, auch hier wieder verwenden wir Dispenserdrucken oder Aerosoldrucken als Drucktechnologie. Das Ganze dann gepaart mit natürlich kommerziell erhältlichen Halbleiterelementen. Denn einen echten Mikrochip zu drucken, das ist natürlich noch nicht möglich und das wird wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch nicht möglich sein. Hier bedienen wir uns natürlich der konventionell und der kommerziell verfügbaren Systeme, die dann aber natürlich entsprechend mit Leiterbahnen angeschlossen werden müssen, die mit Isolierschichten versehen werden müssen, um dann integriert werden zu können in das Gesamtsystem.
Das passiert nach Abschluss des Bauprojekts, also nach Abschluss des Druckprozesses, meinte ich?
Das passiert während des Druckprozesses. Also hier handelt es sich tatsächlich um vollständig integrierte Elemente. Das heißt also, hier wird während des Bauprozesses dann tatsächlich die Sensorik eingedruckt und die Halbleiterbauelemente werden entsprechend eingelegt. Das passiert momentan noch händisch. Das heißt, das macht man mit einer Pinzette, werden dann die Halbleiterelemente eingelegt und dann wird weitergedruckt. So etwas kann man natürlich aber auch automatisieren mit entsprechenden robotergestützten Handling-Systemen beispielsweise, um hiermit eben auch eine Produktion in größerer Stückzahl zu ermöglichen.
Da haben Sie ja noch einiges vor sich, da haben Sie sich noch einiges vorgenommen.
So ist das.
Gibt es weitere Leuchtturmprojekte, die Sie in der Pipeline haben, die wir vielleicht hier noch kurz angesichts der fortgeschrittenen Zeit besprechen können?
Ja, ich würde gerne vielleicht noch ein Projekt ansprechen wollen, bevor ich dann an den Kollegen Kroll nochmal übergebe. Das sind dentalmedizinische Komponenten, die wir im Rahmen von Atem entwickeln. Hier geht es im Wesentlichen um Prothesen, also jetzt nicht Implantate, die in den menschlichen Körper tatsächlich eingebaut werden, sondern um Prothesen, Gebissprothesen beispielsweise, die, ja, und das kennen wir als Patienten ja vielleicht auch als leidvolle Erfahrung, natürlich aus mehreren Materialien bestehen, also einem Metall in der Regel als Grundkörper, als Trägerkörper und dann einer aufgesetzten Keramik oder einem aufgesetzten Polymer. Mhm. Und hier ist das Ziel unserer Entwicklung, solche Systeme sehr kostengünstig. Ich sprach vorhin den 3D-Scan in der Mundhöhle an, zunächst mal Daten aufzunehmen, dann die Prothesen kostengünstig herzustellen und natürlich in einer Qualität, die nicht nur technische Funktionalität aufweist, sondern auch ästhetische Funktionalität hat, denn jeder von uns, der einen solchen Zahnersatz vielleicht benötigt, der möchte natürlich, dass das unauffällig am Ende im Gebiss integriert wird. Und deshalb brauchen wir neben dem Metall eben auch die Keramik beziehungsweise den Kunststoff. Und hier geht es sehr wesentlich darum, dass wir die konventionellen Herstellungstechniken, die heute in der Dentaltechnik verwendet werden, die sehr viel Handarbeit benötigen, dass wir die automatisieren können, eben durch den 3D-Druck und damit dann am Ende kostengünstigere Prothesen herstellen können.
Sprechen wir hier von Multimaterialdruck, Metall und Keramik bzw. Kunststoff in einem Bauteil?
Exakt. Also eine Kombination, genau. Also Multimaterialdruck, Metall plus Keramik bzw. Metall plus Polymer.
Okay, mögen Sie uns die Druckerarchitektur bitte ganz kurz erläutern?
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, die hier verfolgt werden. Es gibt modifizierte LPBF-Systeme, also Laser Powder Bed Fusion Systeme, die neben dem Laserdruckverfahren eben auch beispielsweise Keramik verdrucken können in Form von Pasten. Das heißt, also hier können wir Metall- und Keramikkombinationen herstellen in einem entsprechenden angepassten, adaptierten Druckverfahren. Die andere Möglichkeit besteht natürlich auch hier wieder in einem zweistufigen Prozess. Das heißt also zunächst mal wird das Metallteil, der Metallgrundkörper gedruckt in den bekannten Druckverfahren und dann anschließend mit einem zweiten Druckprozess die entsprechende andere Materialpaarung, also entweder das Polymer oder die Keramik, dann aufgedruckt.
Wenn das in einem Prozess passiert, wie muss ich mir das vorstellen? Laser Powder Bed Fusion, klar, kennen unsere Hörer. Pastendruck, auch klar. Wie funktioniert das von der Reihenfolge? Also erst kommt Laser Powder Bed Fusion und dann kommt ein Pastendispenser und legt Pasten in das Pulverbett? Das funktioniert nicht, oder?
Das funktioniert natürlich nicht. Da haben Sie vollkommen recht. Das wird an der Stelle dann anders gemacht. Das heißt also, man hat das Pulverbett, was, das heißt, Sie heben das Bauteil, das gedruckte Bauteil leicht aus dem Pulverbett heraus, sodass also der bereits erstarrte Teil des Bauteils freigelegt wird. Sie können, und dann gehen Sie mit dem Pastendruckteil, mit dem Pastendrucktopf, Kopf an die an das Bauteil heran und führen dann den Pastendruck durch. Die Paste ist nicht so flüssig, dass die also einfach ihre Form verlieren würde, sondern die Paste hat eine ausreichende Viskosität. So ein bisschen so mit Zahnpasta-Viskosität kann man das vielleicht vergleichen, sodass die auch relativ formstabil bleibt, sodass man also hier diese Materialkombination tatsächlich erreichen kann. Eine andere Technologie, die wir ebenfalls verfolgen, ist die des Binder-Jettings, die ebenfalls sehr vielversprechend ist und die ebenfalls auch Möglichkeiten des Multimaterialdrucks ermöglicht. Beim Binder-Jetting ist es ja so, dass man ein Pulverbett erzeugt und diese Pulverteilchen zunächst mal mit einer Art Kleber, also mit dem Binder, verbindet, an der Stelle, wo das Bauteil entstehen soll. Und auch hier haben wir Ideen und entwickeln wir Technologien, wie wir dort mit verschiedenartigen Materialien drangehen können. Dann hat man zunächst mal natürlich, weil es sich um ein binderbasiertes Verfahren handelt, hat man zunächst mal einen Grünkörper, den man erzeugen muss. Das heißt also, der Binder muss zunächst mal ausgetrieben werden. Das Material wird entbindert und dann anschließend wird gesintert. Beim Sintern waren wir ja gerade auch schon einmal. Das ist also eine zweite Möglichkeit, wie man solche Multimaterialsysteme dann mit einem ganz anderen Verfahren als dem LPBF herstellen kann.
Den Keramikdruck haben wir auch in der Druckwelle schon mal sehr genau vorgestellt. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Pulverbettverfahren. Sie sagen, das Bauteil wird kurz aus dem Pulver herausgehoben, dann wird die Paste aufgetragen. Ich nehme an, dass dann aber anschließend nicht nochmal neu Metall aufgetragen werden kann, oder doch?
Das wird in der Regel tatsächlich nicht der Fall sein, weil Sie dann natürlich ein ganz massives Problem in der mit den Höhen haben, mit den unterschiedlichen Höhen haben. Und der Gleichmäßigkeit der Pulververteilung haben. Genau. Also da, das sind tatsächlich die einzelnen Herausforderungen, die es dann speziell bei solchen Ansätzen gibt, dass man tatsächlich quasi sequenziell drucken muss, ohne dass man eben dann das zweite Material, also das metallische Material, dann nochmal wieder ansetzen kann, auf den Kunststoff oder auf die Keramik aufsetzen kann. Genau.
Aber Sie arbeiten dran.
Wir arbeiten dran. Das sind die Herausforderungen, das sind die Visionen, die wir dabei letztlich auch verfolgen. Am Ende, und das will ich vielleicht auch nochmal betonen, arbeiten wir zurzeit natürlich sehr intensiv genau an den Technologien, die auch umsetzbar sind in die industrielle Anwendung, die also auch eine mittelfristige, kurzfristige oder mittelfristige Umsetzungsperspektive haben, denn das war ja, wie eingangs erwähnt, eine der wesentlichen Zielstellungen der Leistungszentren, dass wir Technologien, die wir im Leistungszentrum entwickeln, dann auch transferieren in die praktische, in die industrielle Umsetzung.
Okay. Herr Professor Kroll, wollen Sie auch noch ein Pilotprojekt kurz umreißen, ein weiteres?
Ja, vielleicht auch aus dem Dentalbereich. Wir haben uns nicht abgestimmt, aber das hat sich eben so ergeben, wie das so mit Ideen ist, dass man dann über bestimmte Technologie spricht. Und das war der Fall hier mit einem Kollegen vom Universitätsklinikum in Dresden, der auch eine Professur innehat an der medizinischen Fakultät in Breslau. Da haben wir darüber ja gesprochen, was man gemeinsam machen könnte, wo wären so die Schnittmengen. Und da geht es hier um eine Problematik, die ein wenig umgekehrt ist zu dem, was Kollege Lyons gesagt hat. Hier wollen wir gerade von einer Hybridlösung in eine monolithische Lösung gehen. Und hier handelt es sich um Zahnspangen, die in der Nacht eingesetzt werden. Und da gibt es gerade für Kinder oder Jugendlichen Zahnspangen, die dann in der Mitte, die bei den Oberkiefer gehen, die in der Mitte geteilt sind und kleine Schrauben haben. Mhm. Mit den Schrauben wird dann immer nachgezogen. Also das, was man, sag ich mal, auch von den Drahtzahnspangen kennt, das ist der Aufbau. Der Aufbau ist aber sehr groß von solchen Zahnspangen, weil ja die Verbindungsstelle da auch noch untergebracht werden muss in diesem kleinen Bauraum schon. Klar. Und dann muss noch die Option da sein, dass man das eben nachstellt auf das Untermaß. Mhm. Und hier beim 3D-Druckverfahren, man kann das ja im Kunststoff, man kann erstmal das ja mit dem 3D-Scanner abscannen und dann auf Untermaß bauen. Und das Untermaß, das kann man ja sogar, wenn man das dann die Zahnspange von der Geometrie angepasst hat, Das kann man dann entsprechend einstellen, dass man dann 3-4 solche Reihen druckt, immer mit größeren Untermaß. Und man kann ja in der Simulation sogar dann bei der Einstellung unter der Vorgabe der Randbedingungen von der tatsächlichen Zahngeometrie oder von der aktuellen Zahngeometrie auch sich die Kräfte ermitteln lassen und dementsprechend auch die Beanspruchung von der Zahnspange. Und das haben wir dann eben weitergesponnen, wie man das da machen könnte. Und gerade da der Kollege auch in Breslau sich damit beschäftigt. Ich denke, damit würden wir hier auch eine Art internationalen Schulterschluss für eine neue Technologie auf den Tisch nehmen. Das wäre, denke ich, wo wir auch tatsächlich was Neues in diese Richtung machen könnten.
Das habe ich genau jetzt gerade nicht verstanden. Was ist daran neu? Diese Aligner heißt es, glaube ich, Technologie, wo immer wieder neue Masken, sage ich mal, gedruckt werden. Die gibt es doch schon länger. Wo ist jetzt das Neue?
Genau, da gibt es welche schon in dieser Richtung, aber die derzeit angewendet werden, das wird immer noch mit diesen mit den Schrauben, die da praktisch die Zahnspange, das ist ja eine Kunststoffzange, die über den ganzen Kiefer oben geht und in der Mitte so ein dicker Wulst ist, wo dann die Schrauben eben nachjustiert werden. Und diese Schrauben wollen wir praktisch entfallen lassen, also dass das nicht eine Spannzange ist, nur mit verschiedenem Untermaß. Und die wollen wir dann aber so steuern, dass wir durch die verschiedenen, das wollen wir dann auch errechnen, da mit den Kollegen in Breslau von dem Zahn, dann von der Verschiebung, dass man die Kräfte auch dort einstellen kann, die optimal sind, um die Zähne zu verschieben. Und da gibt es auch einen Kollegen in Breslau, der sich mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Da wollen wir auch Daten aufnehmen und dann praktisch mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz die optimale, sag ich mal, Reihen oder Konfigurationen von den Zahnspangen entwickeln.
Okay, die Zeit läuft uns so ein bisschen weg. Wir müssen zum Ende kommen. Verraten Sie uns noch das Atemzentrum. Auf welche Zeit ist das angelegt? Wie lange wird es das geben?
Ja, wir hoffen natürlich möglichst lange, Herr Asche. Es ist jetzt gerade gestartet. Die Leistungszentren in der Fraunhofer-Gesellschaft sind so angelegt, dass sie tatsächlich einem Evaluierungsprozess unterzogen werden. Dieser Evaluierungsprozess wird circa alle 3 Jahre stattfinden. Und während dieses Evaluierungszeitraums müssen die Leistungszentren natürlich nachweisen, dass sie auch ihrer Mission, dem Transfer, nachkommen. Das heißt, wir werden sehr intensiv die Kooperation mit Industriepartnern suchen. Natürlich gibt es schon große Netzwerke, auf die wir zurückgreifen können. Beide Institute, sowohl das IWU als auch das IWS, sind ja sehr stark vernetzt. Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch sagen, dass wir hier in Dresden, am Standort Dresden, koordiniert vom Fraunhofer IWS, eines der größten Zentren Europas, das ist vielleicht nicht überall bekannt, eines der größten Zentren Europas zur additiven Fertigung, gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden betreiben, so dass wir hier auf ein sehr großes Partnernetzwerk auch zurückgreifen können, was uns natürlich sehr gute Ausgangsvoraussetzungen verschafft. Aber die Leistungszentren sind tatsächlich auf einen längeren Zeitraum, vielleicht die nächsten 5 bis 10 Jahre, angelegt. Sie haben aber die Notwendigkeit, dass sie sich zu einem gewissen Anteil, und gewisser Anteil heißt zumindest 50% aus Drittmitteln selbst finanzieren. Mit anderen Worten, es müssen durch die Vorlaufforschung, die finanziert wird durch die Fraunhofer-Gesellschaft, die wir betreiben dürfen. Es müssen dann aber gleichzeitig Projekte akquiriert werden. Das heißt also, der Transfer in die Industrie muss dadurch gezeigt werden, dass wir Projekte gemeinsam mit Industriekunden auch tatsächlich umsetzen.
Und Arbeit gibt es offensichtlich noch genug, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Jede Menge. Da sind wir gar nicht lange. Uns wird nicht langweilig werden, auch in den nächsten Jahren nicht.
Das glaube ich auch. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Angenommen, die erste Hüfte, die bei Entzündungen Alarm schlägt, oder das erste faserverstärkte Schädelimplantat ist marktreif. Würden Sie sich im Notfall, der hoffentlich niemals eintritt, als Pilotpatient zur Verfügung stellen?
Keine Frage, natürlich.
Das denke ich auch. Man würde das sowieso gerade in der Medizintechnik so abklopfen, dass man auch sicher ist, dass wenn so ein Notfall eintreten würde, da hätte ich auch keine Bedenken. Das machen wir jetzt auch noch, mit neuen Produkten, Fahrzeugkomponenten oder sowas. Da sage ich immer, das ist so weit getestet oder sowas, würde ich mich immer reinsetzen in so ein Auto.
Okay. Herr Asche, wir fliegen auch heute mit Flugzeugen, in denen Bauteile nach Technologien und Verfahren hergestellt wurden, die bei uns in Dresden entwickelt wurden. Also da haben wir Vertrauen in die eigene Arbeit und auch in die Sorgfalt der Zulassungsingenieurinnen und Ingenieure.
Ein schönes Schlusswort, lieber Herr Professor Lyons, lieber Herr Professor Kroll. Das hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Vielen herzlichen Dank.
Wir bedanken uns ganz herzlich.
Wir danken auch. Schönen Dank, Herr Asche.
So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 23. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.